Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für viele Unternehmen, insbesondere in der produzierenden Wirtschaft, aber eigentlich überall, wo es um große Technik geht, zu einer unsichtbaren Lebensader geworden ist. Es geht heute um die Cybersicherheit, IT-Sicherheit in industriellen Systemen. In der Energieversorgung, in der Abwasserbeseitigung, in der Wasserversorgung, in der Produktion, in der Logistik, immer mehr Prozesse werden digital gesteuert und vernetzt. Stichwort Industrie 4.0, autonome Fertigung und so weiter. Die Vernetzung fördert enorme Chancen. Man kann Personal sparen, was man in Zeiten des Fachkräftemangels vielleicht nicht bekommt. Man kann die Outputzahlen von Produktion erhöhen oder man kann Geschäftsmodelle überhaupt erst möglich machen. Auf der anderen Seite stellt die Abhängigkeit von cyberphysischen Systemen oder von industriellen Systemen natürlich auch ein hohes Risiko dar. Man stelle sich vor, ein gesamtes Produktionswerk steht still, weil es einen Angriff auf das Steuerungssystem gegeben hat. Keine Produktion, kein Output und mit jeder Minute steigen die Kosten. Noch schlimmer ist es, wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise ein Betrieb, der mit großen Mengen an Schadstoffen arbeitet, einen solchen Angriff erlebt und es zu ungeplanten und ungesteuerten Freisetzungen von Schadstoffen kommt. Wie man sich vorstellen kann, funktioniert industrielle Steuerung aber schon ein bisschen anders als ein normaler PC, als die normale IT. Und wir haben es hier eben mit einer Verknüpfung von komplexen Prozessautomatisierungen, komplexen Prozessen und komplexen IT-Systemen zu tun. Und die Frage ist eben, wie kann man sich in solchen komplexen Systemen vor Angriffen schützen? Wie plant und baut man Sicherheit in solche komplexe Systeme ein? Das ist das Thema der heutigen Folge und ich habe mir eine wahre Expertin eingeladen, die erst vor kurzem ihre Dissertation eingereicht hat zum Thema Cybersecurity Decision Diagrams, a visual model-based concept for making, documenting and communicating cybersecurity decision during and after the redesign of industrial cyber-physical systems. Ich fand das Gespräch sehr spannend. Ich hoffe, Sie auch. Hören wir rein. Ja, mein heutiger Gast ist vielleicht insofern eine Exotin, weil sie in der Welt der Ingenieurin als Frau tätig ist. Sie hat ursprünglich Maschinenbau und Automatisierungstechnik studiert, ist dann in die Security gegangen, hat ihre Masterarbeit beim BSI geschrieben und danach ist sie in die Beratung gewechselt. Heute ist sie CTO bei Admiritia und wurde sie promoviert zu Dr. Inc. Sarah Flux, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke schön.
Ich habe dich ja angesprochen, weil du vor kurzem deine Dissertation abgegeben hast, jetzt promoviert bist und das auf LinkedIn gepostet hast. Und dann dachte ich, irgendwie ist das Thema spannend. Dann habe ich mir die Arbeit durchgelesen und habe gesagt, okay, da bin ich dann irgendwie relativ schnell ausgestiegen, aber so beim Ergebnis konnte ich dann irgendwie noch wieder folgen.
Aber auch was hast du da falsch gemacht in der Promotion, wenn das nicht so ist?
Oder? Genau. vielleicht kannst du mal kurz darstellen, was so dein Thema war und was der Anlass war, dieses Thema zu bearbeiten.
Ja, das Thema ist tatsächlich über die Zeit auch entwickelt. Das ist, glaube ich, auch bei jeder guten Doktorarbeit so. Aber der Kernanlass ist immer noch der gleiche geblieben. Und zwar war der Kern zu sagen, ich mache ja Security für OT, Neudeutsch, Industrial Control Systems, Automatisierungstechnik. Und Die Idee war, dass man auch gesagt hat, okay, das Thema, ich möchte früh genug in diesen Engineering-Prozess die Security mit einbringen. Also, dass man während ein System engineert wird, so Anlagen stehen ja sehr lange, haben aber auch ganz viel Re-Engineering und sonst was. Und wir werden mal dazu gerufen, wenn die Anlage eigentlich schon kurz vor fertig ist oder eine Änderung kurz vor fertig ist. Das sind dann so 2 Jahres-, 3 Jahres-Projekte, riesige Projekte, und dann kommt jemand und sagt so, und wir müssten jetzt noch schnell Cyber Security da drauf kriegen. Können Sie das kurz machen, aber die Abnahme wäre in 2 Wochen. So, und das ist natürlich nicht der ideale Ansatz. Und das war der ursprüngliche Idee, zu sagen, okay, das muss doch besser gehen. Wir müssen das doch während dieser Engineering- und auch Re-Engineering-Prozesse mit unterbringen. Und dann ist während der Arbeit das ganze Thema Security by Design total relevant geworden. Das war ja ursprünglich mal so ein Thema, das bis vor 20 Jahren schon mal gab, vor allem in der Softwareentwicklung, haben alle gesagt, das ist wichtig, und dann lag das aber so ein bisschen in den Tiefen der Akademie und würde man gerne machen, aber war jetzt nicht so richtig das Hype-Thema. Das hat sich geändert während der Doktorarbeit. Da gab es dann plötzlich diese Initiativen aus den USA, es gab was wie Supply Chain Angriffe, es gibt den Cyber Resilience Act, der ist Security by Design ja auch gewissermaßen mandatiert, und deswegen ist das viel relevanter geworden. Und ich hatte am Anfang, als ich das Thema angefangen habe, das Wort Security, den Begriff Security by Design dafür gar nicht im Kopf, gar nicht benutzt. Ja. Und jetzt ist es halt, kann man es ganz gut darunter zusammenfassen. Wobei das aber ich das gar nicht so gerne mache, weil das für Automatisierung und den Engineering-Prozess einfach ganz, ganz anders aussieht als landläufig der Begriff, den für Software alle dafür verwenden.
Vielleicht ist das ja mal ein guter Punkt, das mal zu, du wahrscheinlich die Expertin, die man fragen kann, das mal so zu definitorisch anzugehen. Was heißt denn das eigentlich? Weil ich empfinde das immer so als Buzzword. Ja? Das ist so Security by
Voll.
Design, by Default, das ist so, ist halt schnell gesagt. Aber was heißt denn das eigentlich?
Wir sind ja mittlerweile bei Security by Everything, ja. Also Security by Design, by Default, by Deployment ist so mein Worst Case, weil Security by Deployment, was soll das denn sein? Secure Deployment wäre ein sinnvolles, grammatikalisch sinnvoll, aber egal, da springen halt alle mit auf und es klingt irgendwie gut. Security by Demand gibt es auch noch. Eigentlich, für mich gesagt, ist der Grundgedanke eigentlich relativ einfach. Der Grundgedanke ist eigentlich, flansch halt die Security nicht hinten an, wenn das Produkt schon fertig ist, sondern mach dir von Anfang an Gedanken. Ist jetzt keine schicke Definition und hält auch keinen akademischen Prüfungsstand, aber das ist die Grundidee dahinter. Jetzt ist es aber so, dass der Begriff ja ursprünglich aus der Software kommt und aus dem Software Engineering und dementsprechend auch in dem Kontext eigentlich immer verwendet wird und deswegen ganz viel mit ja, Secure Coding Practices und Programmierprinzipien und so assoziiert wird. Und deswegen bin ich auch ein bisschen davon abgerückt, den zu sehr zu verwenden für das, was ich mache, weil das einfach, es stimmt zwar, dass es auch Security by Design ist, aber die Menschen verbinden damit was ganz anderes. Und so eine Automatisierungsanlage und das ganze Engineering, das da drin steckt, ist halt viel mehr als Software schreiben und Code schreiben, und den Code, den man schreibt, der ist auch noch komplett anders als für normale Software. Dementsprechend passt das alles gar nicht so richtig. Und die Leute erwarten was ganz anderes und sind dann enttäuscht, weil meine Arbeit was anderes tut, als sie erwartet haben. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, das dafür zu verwenden.
Dann lass uns das doch mal auseinandernehmen. Also, vielleicht kannst du mal kurz so einen Exkurs machen, was so der allgemeine Ansatz gerade in der Softwareentwicklung ist. So du das denn, du kannst das schon überschauen, weil du müsstest dich ja damit beschäftigen, sicherlich auch das auseinanderzunehmen. Und dann vielleicht auch, was macht das denn in dem im Industrial Design oder OT, wobei ich mich da immer ein bisschen schwer tue, das so zu trennen. Also, ja, in dem
Was zu
Kontext
trennen,
anders.
Design und
Nee, IT und OT finde ich immer, weil irgendwie OT ist dann
ja.
halt auch irgendwie alles, was irgendwie in einem Netzwerk läuft, aber eigentlich auch ein Computer ist. Das wäre vielleicht auch nochmal, können wir das auch noch mit was ran, aber was macht denn das in diesen industriellen Prozessen, in denen ihr tätig seid, anders?
Ich glaube, der Unterschied ist vielleicht gar nicht so sehr zwischen IT und OT, sondern schon der erste Unterschied ist zwischen reiner Software und dann einem kompletten IT-System. Da hängt ja auch noch mehr dran als nur Software. Und der Unterschied ist dann schon darin, dass wenn man so eine industrielle Anlage, wenn man jetzt die mit OT wirklich betrachtet, also wirklich industrielle Anlagenbau und ein Beispiel zum Beispiel aus der Chemie, aus dem Chemieanlagenbau, wenn man sich da anschaut, so eine industrielle Anlage wird geplant und eine Software wird geplant, das ist natürlich was komplett Verschiedenes. So, also das geht schon damit los. Security by Design Bedeutet ja irgendwie, man muss Security in den Designprozess reinkriegen und dafür ist natürlich total wichtig, wie der Designprozess aussieht und der ist halt ganz verschieden. Bei einer Software kennen wir alle mittlerweile, gibt es ganz viele agile Methoden, gibt es Scrum oder selbst wenn man es eine Wasserfallmethode macht, ist eigentlich egal, aber man hat am Ende nur Software. Also alle Menschen, die daran beteiligt sind, schreiben irgendwie Software. Wenn ich jetzt eine Anlage, eine Chemieanlage baue, dann geht das schon damit los, dass ich irgendwie Verfahrensingenieure brauche. Ich brauche Elektrik, ich brauche Elektronik, ich brauche vielleicht ein Stück irgendwie Safety brauche ich auf jeden Fall, funktionale Sicherheit. Dann brauche ich irgendwie ein Stück reine Mechanik, Konstruktion. Ja, ich muss ja, die Behälter müssen es auch irgendwie, muss es auch irgendwie geben und so weiter. Und das ist einfach ein riesen Potpourri an Gewerken, die man da verheiraten muss. Und das alleine ist natürlich einfach, hat einfach andere Herausforderungen als Software. Ich will nicht sagen, es ist schwieriger oder leichter, es ist halt einfach komplett anders. Man kann es ganz schwer in einen Pott werfen, vor allem wenn man sagt, die Security in diesen Designprozess reinbekommen und der Designprozess ist einfach was komplett anderes. Dann muss das irgendwie auch komplett anders sein, wie man die Security da reinbekommt.
Ist das vielleicht ein Unterschied, weil bei der Softwareentwicklung sozusagen das Produkt feststeht, wohingegen jetzt im industriellen Design das ja irgendwie Unterstützung für Wertschöpfung ist? Also anders als bei einer Software, die irgendwie was kann hinterher, kann zwar die Anlage was, aber sozusagen die IT-Komponenten, die da eingebaut werden, ich würde es jetzt einfach mal so nennen, Datenverarbeitungskomponenten, die unterstützen ja im Grunde nur Verfahrenstechnik oder was weiß ich, in der Biogasanlage, irgendwelche Sicherungstechnik, dass sie dann ein Ablassventil aufmachen. Also das meint, das macht ja sozusagen schon vom Zweck der Entwicklung einen ganz anderen Unterschied.
Ja, interessante Sichtweise. Also ich glaube, also natürlich ist ein großer Unterschied, wenn ich jetzt in der industriellen Anlagenbau bin, meine IT-Systeme bewegen nicht Daten hin und her und die sind auch nicht selbst das Produkt, genau, aber, sondern die bewegen tatsächlich was in der physikalischen Welt und da muss man andere Dinge beachten. Da kann mehr passieren, aber da hängen auch einfach andere Technologien dahinter. Das ist oft auch so. Also wenn ich eine Steuerung programmiere, programmiere ich das in etwas, was ein normaler Programmierer nicht als Programmiersprache erkennen würde. Das sieht einfach ganz anders aus. Ja? Da helfen die normalen Secure Coding Practices nur sehr bedingt. Weil es einfach anders abläuft. Aber ich glaube, der wichtigere Unterschied noch vielleicht ist, dass ich in der, jetzt habe ich gerade den Anfang deiner Frage vergessen, du sagtest, der Unterschied ist wahrscheinlich am
Ja,
ehesten, dass
das eine sozusagen die Wertschöpfung aus dem Produkt entsteht. Also ich schaffe ein Stück Software, was dann Wert schöpft, und bei dem anderen ist es eben viel Unterstützung für einen wertschöpfenden Prozess. Das wäre jetzt so meine BWL-Sicht irgendwie da drauf.
Ja, genau. Ja, ist interessant. Das würden OTler komplett anders sehen. Die würden immer sagen, wir sind ja alle Wertschöpfung, also wir sind ja viel näher dran an der
Ja,
Wertschöpfung. Ja.
genau.
Also, und oft ist es in der normalen IT ja auch so, dass gar nicht unbedingt wenn ich jetzt Software absichere, ist es nicht unbedingt immer ein Produkt, es ist manchmal einfach die unterstützende IT für ein Unternehmen, die ein anderes Produkt hat. Ne? Also auch das kann sein. Ja, ich komme auf den Punkt nicht mehr. Ich hatte gerade noch einen, der kommt bestimmt
Ja,
gleich wieder.
okay, aber vielleicht kannst du mal, da ich weiß, dass es Zuhörer gibt, die sind jetzt IT-affiner, und dann gibt es welche, die sind da vielleicht ganz weit weg. Vielleicht müssen wir nochmal so ein bisschen abholen und beschreiben, was du da meinst. Also machen wir mal eine ganz einfache, wahrscheinlich ist es nie einfach, Verfahrenstechnik ist immer kompliziert. Ich erinnere mich auch an meine Vorlesungen, Strömungslehre, Thermodynamik, sagen wie die schlimmsten, aber wie auch immer, technische Mechanik noch dazu, das war so Horror, aber gut. Sozusagen, das sind ja nur die Basics. Also was macht denn OT in so einer industriellen Anlage?
Das macht den OT. Also im Prinzip bewegt sie immer irgendwas physisch. Das kann sein, ich bin in einer chemischen Anlage zum Beispiel, da habe ich einen Reaktor und da macht sie Ventile auf und zu, da kommen Produkte zu und nicht zu, das macht sie vielleicht was warm oder kalt, also wird Temperatur erhöht oder nicht, da wird der Druck reguliert, also wie viel, und auch eine bestimmte Sicherheitsfunktion, wenn der Druck zu hoch ist, was mache ich dann, um den wieder runter zu bekommen? Da wird Durchfluss gemessen, all solche Dinge. Und dann natürlich eine Ebene höher wird das Ganze dann überwacht und beobachtet und auch gesteuert, ja, dass da jemand drauf schaut und sagt, okay, da stimmt jetzt was nicht, da müssen wir was hoch und runter schieben. In der kritischen Infrastruktur, in einem Klärwerk überwacht ist, dass das Wasser, auch da Ventile, Pumpen und sonst was, dass das Wasser geklärt wird, dass die chemischen Prozesse ordentlich ablaufen, in der Wasserverteilung, dass das Wasser überall in den Rohren, der Wasserdruck gut ist und verteilt wird, im Strom, dass das Stromnetz austariert ist und alle überall bei uns genug, aber auch nicht zu viel Spannung ankommt und so weiter und so weiter. Das heißt, immer irgendwo was im Prinzip einen Prozess in Ordnung halten, austarieren, der irgendwie wichtig ist, um entweder etwas zu erzeugen oder einfach für uns Infrastruktur ist, so wie Strom, Wasser, Nahrungsmittelproduktion oder sowas.
Und wie sieht das dann, also wie sieht denn der Teil Datenverarbeitungssysteme, vielleicht ist das, ich weiß nicht, du kennst bestimmt besseren Begriff, aber wie sieht das denn aus? Also ich stelle mir da ja so speicherprogrammierbare Steuerungen vor, die irgendwo dranhängen und die dann mit irgendwie I/O-Kontakten irgendwas auf und zu machen. Und dann gibt es irgendwie, also was sind denn das für Komponenten, die dann so anders sind als das, was man in der klassischen Büro-IT finden würde?
Ja, du brauchst ja erstmal hinter der Steuerung noch die Komponenten, die wirklich in den Prozess eingreifen. Also eine Pumpe oder ein Ventil oder irgendwas, was wirklich was tut. Ein Aktor ist das, nennt man das. Und da gibt es einen Sensor, der irgendwie was misst. Also ein klassischer Regelkreis ist immer, ich habe einen Sensor, der misst irgendetwas. Das kann eine Temperatur sein, ein Druck sein, ein Füllstand sein, eine Roboterarmposition sein oder sonst was. Und ich habe den Aktor, der kann das eben verändern, diese Messgröße. Und da habe ich die Steuerung, die kann das steuern. Und der ganz wichtige Unterschied, der eine ganz lange Rattenschwanz an Auswirkungen hat am Ende, ist, dass das Ganze echtzeitfähig sein muss und dass es deterministisch sein muss. So, echtzeitfähig bedeutet, ich kann mich darauf verlassen, dass es in einer vorgegebenen Zeit auf jeden Fall erledigt wird. Wir wissen alle, in der normalen IT ist dem nicht so, ja. Also wenn ich durchs Internet eine Nachricht schicke, kommt die vielleicht an, vielleicht kommt die auch später an, vielleicht kommt die auch gar nicht an, dann schickt man sie halt nochmal, ist nicht so schlimm. Das kann man sich natürlich nicht leisten, wenn da hinten dran ein Reaktor oder noch schlimmer ein Roboter oder sonst was hängt. Und wenn die Nachricht nicht ankam, ist der Roboterarm leider in die Wand gefahren, ja, ist doof. Also deswegen echtzeitfähig und deterministisch, ich kann mich darauf verlassen, jedes Mal, wenn ich da eine Nachricht hinschicke, passiert das Gleiche. Also ich schicke da einen Befehl hin und ich weiß vorher genau, was passiert und ich kann mich darauf verlassen. Auch das ist in der normalen IT nicht unbedingt so, weil wir wissen alle, Betriebssysteme total komplex, da gibt es bestimmte Priorisierungen von Tasks und je nachdem, was ich was mache, kann das mal schneller, mal langsamer gehen und es kann auch mal besser oder schlechter klappen oder vielleicht stürzt mal was ab. Leben wir alle mit, hat bestimmte Effizienzvorteile, dass es so ist, aber das kann man sich in der OT eben nicht leisten. Und diese Kombination sorgt einfach für grundlegend andere Architekturen, Prozessarchitekturen, Betriebssystemarchitekturen, das alles ist grundlegend anders und dementsprechend auch grundlegend anders gewachsen, teilweise auch einfach historisch anders gewachsen, weil eben alles, was OT ist, ursprünglich eher von Elektrotechnikern ausging, die das eben mitgemacht haben und dann wurde es immer mehr IT-lastig und die hatten das aber im Studium oder Ausbildung nie gelernt und haben sich das dann angeeignet und dann hat man das quasi nebenher entwickelt und mittlerweile wird es eigentlich immer ähnlicher, aber die Menschen und die Technik und die Hintergründe, die da sind, sind eben einfach verschieden.
Ja. Okay, und jetzt bauen wir vielleicht mal dann so, also ich habe es glaube ich grob verstanden, worum es geht, jetzt bauen wir vielleicht mal eine Brücke zu dem Thema deiner Arbeit, was du dann da bearbeitet hast und was vielleicht auch sozusagen das Output ist. Ja, so, also vielleicht können wir da mal sozusagen von dem sehr abstrakten Bild sicherlich noch, aber mal so ein bisschen zu dem konkreten Thema kommen, was du da bearbeitet hast, und dann hangeln wir uns da mal lang.
Ja, also ganz konkret, es ging ja darum zu sagen, ein bisschen gerne, was OT ist und was die Systeme sind und wie dieser Engineering-Prozess aussieht. Und was das Problem ist, dass man eben die Security da nicht früh genug reinbekommt. Und ich habe mir eben angeschaut, Nummer eins, wie sieht der Prozess eigentlich aus, dieser Engineering-Prozess, und Nummer zwei, was müsste ich eigentlich tun, um da Security reinzubekommen. Und da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Das geht schon damit los, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, Automatisierungsingenieure in der Regel, dafür erstmal keine Zeit haben und auch das Know-how nicht haben. Das heißt, man braucht auch irgendeine Lösung, die man unterbekommt, ohne dass man jetzt einen ganzen Stab von Security-Menschen einstellen müsste. Zum Beispiel geht es ja schon mit los. Und dann passiert das Engineering immer so, stoßweise während Anlagen stillständen und da passiert auch ganz viel anderes. Ja, auch da, es gibt einen bestimmten Zeitdruck, den gibt es in der Software natürlich auch. Es läuft aber anders. Also es gibt nicht so ein Continuous Deployment, wie das in der Software oft ist. Da wird entwickelt und deployed und man baut halt die Tests in die Pipeline ein, sondern es gibt halt ein großes Projekt und dann gibt es da drin muss man einfach früh genug die Security mit bedenken, weil sonst werden da Entscheidungen getroffen und dann ist vorbei, dann ist zu spät. Ja, dann macht man nichts mehr. Und dann ist auch wieder für 2 Jahre vorbei mit Engineering oder so. Ja, es sind einfach andere Zyklen und da, ach so, jetzt bin ich gerade wieder bei dem Thema, was ich gerade noch hatte. Ich glaube, einer der größten Unterschiede zwischen der IT und der OT in der Entwicklung ist, oder der Software und der OT in der Entwicklung ist der Materialeinsatz. Also bei Software kannst du viel einfacher mal was entwickeln und mal probieren und in die eine oder andere Richtung auch noch Änderungen machen. Das geht im Anlagenbau überhaupt nicht, ja, weil du kannst nicht mal eben, wenn da 150 Kilotonnen Stahl bestellt sind, dann kannst du das nicht mal eben ändern. Das funktioniert nicht, ja. Und dementsprechend muss man da, ich glaube, und da kommt auch viel unterschiedliche Philosophien her, muss man ganz anders vorher nachdenken. Deswegen muss man ganz anders vorher nachdenken, bevor man große Änderungen macht. Weil eben dieser ganze Materialeinsatz und wirklich auch teure Entscheidungen dahinter stehen. Ja, Thema Anlagenstillstand. Und in dieses ganze Konstrukt haben wir überlegt, okay, wie kriegt man da Security rein? Und ich hatte am Anfang im Kopf, wie man das so im Kopf hat als Doktorand, der etwas im Elfenbeinturm sitzt, obwohl ich das Ganze ja berufsbegleitend gemacht habe, aber irgendwie muss man sich die Konzepte überlegen. So, wie läuft das sonst bei Security by Design? Man hat irgendwelche Principles, das ist oft so, irgendwelche Practices. Und in der Regel kommen da irgendwelche fancy neuen Workflows raus, ja. Also man kennt das aus der Software, ist irgendwie DevOps, und dann gibt's DevSecOps und dann kommen da bestimmte Workflows rein und Punkte rein und da muss man die berücksichtigen und dann ist man hinterher sicher. Also dachte ich so, bei sowas landen wir auch. Long story short sind wir überhaupt nicht. es gibt jetzt keinen fancy neuen Workflow, weil sich einfach rausgestellt hat, das ist so unterschiedlich. Also wenn du in verschiedenen Regionen und in verschiedenen Branchen und in verschiedenen, auch einfach in einer Organisation, in verschiedenen Projekten die Menschen fragst, wie macht ihr eigentlich Security, wie macht ihr eigentlich Engineering für eure Automatisierungssysteme, dann kriegst du jedes Mal eine andere Antwort, aber komplett anders. Und dementsprechend, wenn ich noch nicht mal einen Workflow habe, dann hat es auch wenig Sinn zu sagen, und jetzt mache ich einen modifizierten und dann sind alle glücklich, weil das passt eh für niemanden. Und natürlich auch rein praktisch, das ist in der Software auch so, aber das Ganze ist einfach von der Anzahl Disziplinen so viel weniger komplex, aber wer legt sich schon einen Workflow hin, wenn man anfängt zu arbeiten und sagt, so, jetzt arbeite ich den ab, macht ja kein Mensch in der Praxis. Genau. Ja.
Was ist denn dann sozusagen rausgekommen? Also vielleicht können wir sozusagen mal am Ende, kannst du mal darstellen, was dann sozusagen das Endergebnis ist und was man da vielleicht auch dann mitnehmen kann, daraus lernen kann. Bevor, ich habe noch 2, 3 Fragen dazwischen, aber also, was ist das?
Ja, absolut. Das too long didn't read quasi, was ich verstehen kann. Tatsächlich haben wir immer gesagt, okay, statt Workflow ist es eigentlich viel sinnvoller, wenn wir von Anfang an in diesem Prozess ein gemeinsames Modell entwickeln von unserer Anlage aus Security-Sicht und das wirklich ganz von Anfang daneben legen und immer weiter iterieren und die Security da reinbringen und die Security-Entscheidung da drin sehr explizit machen, weil das Wichtigste, auch das eine Erkenntnis, ist eigentlich, die Security-Entscheidung treffen ist oft gar nicht so schwer. Die große Schwierigkeit ist, sie erstmal sichtbar zu machen, erstmal Leuten bewusst zu machen. Das, was du da entscheidest, auch wenn es nicht so aussieht, hat Auswirkungen auf die Security. Wenn du die Entscheidung triffst, ja, einfaches Beispiel, Netzwerkarchitektur, klar, wenn du die entscheidest, wie du das machst, und das ist die Security nicht am Tisch, das hat riesige Auswirkungen. Und Security ist ja am Ende nicht ein fancy Gerät oder eine Firewall, die man irgendwo reinsteckt, oder ein super schickes Security Gateway, das man am Ende draufsteckt, dann ist alles gut, sondern es ist eher die Summe von vielen kleinen, auch sehr grundlegenden Entscheidungen, die am Ende auch irgendwie die eleganteren Entscheidungen sind, ja, weil man sagt, okay, die fundamentalen Architekturentscheidungen, mit denen kann man viel mehr bewegen und die machen das ganze System auch nicht immer gleich unbrauchbarer, nur weil Security drauf ist. Ja. Das heißt, die sichtbar zu machen ist ganz wichtig. Und tatsächlich dieses gemeinsame Security-Modell, auch Diagramm, durchaus auch, wir sind bei was sehr visuellem gelandet am Ende, bei dem man am Ende landet. Das war auch für mich eine total Ja, eigentlich auch überraschende Erkenntnis, dass die Leute uns alle gesagt haben, beim Ausprobieren, ja cool, sowas haben wir eigentlich gar nicht. Also wir haben hier coole Diagramme für unsere verfahrenstechnischen Anlagen. So ein Rohrleitungsinstrumentierungsfließbild ist die Bibel für alles. Da steht alles drin, da steht drin, wo welches Ventil sitzt und welcher Regelkreis ist und so weiter. Das haben wir alles. Daran orientieren wir uns von Anfang an. Aber für alles, was irgendwie Cyber ist, also um jetzt mal IT und OT zusammenzufassen, aber alles, wo irgendwie IT-Technik, ob die jetzt für OT oder IT eingesetzt ist, egal, dranhängt, dafür haben wir meistens keine guten abstrakten Zeichnungen von Anfang an, wo wir sagen können, okay, und da, die schauen wir uns jetzt an, darin markieren wir Entscheidungen und die iterieren wir immer weiter. Haben wir gar nicht. Wir dokumentieren das. Der de facto Standard ist irgendwie Visio und PowerPoint. Gibt es nicht so richtig einen Standard. Und das ist für Ingenieure total wichtig, weil diese Fließbilder, die sind so wichtig und so essentiell und die sind auch standardisiert. Und das erwarten die, dass da nicht draufsteht, das existiert nicht. Und jetzt gibt es das für die Cyberkomponenten und Security gar nicht. Ja, und was da nicht draufsteht, existiert nicht. Ja. Und dementsprechend betrifft man diese Entscheidung gar nicht bewusst. Also ja, das ist tatsächlich eher dabei rausgekommen, statt einem Workflow im Prinzip eine Methode und Vorlagen und auch ein Stück Software für so ein Modell, das man schaffen kann, dass man sagen kann, ganz am Anfang, während du dein System designst, kannst du abstrakt anfangen, dieses Modell zu bauen. Das ist deine eine Wahrheit für die Cyberkomponenten und da schreibst du explizit deine Security-Entscheidungen rein. Die stehen da auch teilweise drin und poppen auf und sagen, Achtung, hier musst du was entscheiden und das hilft dir quasi als Reminder. Du musst nicht einen Workflow daneben legen und den versuchen zu befolgen, sondern wenn du versuchst, dieses Modell aktuell zu halten und mitzufliegen, dann passiert das quasi automatisch mit dieser Erinnerung.
Okay. Das Gute ist ja, wie veröffentlicht, das heißt, man kann da auch reingucken, kann man irgendwie gucken, was du da entwickelt hast, dann kann man das adaptieren, ohne dass man jetzt, also man kann bestimmt bei dir anrufen, aber man muss nicht unbedingt bei dir anrufen, wer
Ja,
jetzt alles
muss
ist.
man nicht, nein, man kann es auch einfach lesen und gucken. Und ich freue mich natürlich immer über alle, die dazu Gedanken haben, aber es ist veröffentlicht und Wissenschaft ist frei.
Also wir packen das auf jeden Fall auch in die Shownotes dann. Ich habe jetzt sozusagen noch ein paar Fragen. Also das eine, was mir gerade so kam, ist natürlich, du hast ja gesagt, das ist ja immer nicht die eine Entscheidung. Naja, also ich habe immer so zwei, ich glaube, wer nicht Sicherheit macht, der hat immer Angst vor Sicherheit. Also ich habe dann immer so das Gefühl, so dass dann alle sagen, Security, das kann ich gar nicht, da haben wir den einen, das macht bei uns der Egon oder die Petra, die machen Security. Und dabei machen aber eigentlich alle das irgendwie mit, weil sie irgendwie Verfügbarkeitsklassen festlegen und weil sie sagen, irgendwie, das darf aber auf gar keinen Fall verändert werden. Also ist ja immer, das sind ja Security-Entscheidungen in Zweifelsfall auch an Anforderungen. Also ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen deine Erfahrung ist, dass da auch so eine gewisse Scheu davor steht, wo man sagt, ah, da bin ich aber nicht kompetent, Security habe ich noch nie gemacht.
Es ist vor allem auch, ja, das auch, vor allem auch bei den Automatisierern, die auch oft schon eine gewisse Scheu vor diesen IT-Themen haben und Security ist dann nochmal IT, aber nochmal drüber. Und es ist aber oft auch einfach, also uns werden wirklich die Leute wörtlich gesagt, sagt uns halt mal, wo wir hinschauen sollen für Security. Also es geht schon damit los, dass ich gar nicht weiß. Ich stehe hier vor einem Berg von Designentscheidungen, die ich treffe, während ich so eine Anlage engineere. Welche davon haben denn jetzt irgendwie eine Auswirkung auf Security und warum? Warum ist denn das so? Ja, und tatsächlich auch gesagt, okay, wir bauen mal so eine Bibliothek an typischen Entscheidungen, wenn man jetzt eine Komponente hat, die alle auch eine Auswirkung auf Security haben. Und das sind teilweise Dinge, die man nicht unbedingt für Security auf dem Schirm hat, gerade wenn es an die physischen Komponenten und so weiter geht. Ja, also da gibt es dann so Kleinigkeiten wie ein SPS-Programm. Darf man das eigentlich während die Steuerung läuft, ein neues Programm drauf pushen? So, das sind einfach Engineering-Parameter, die überlegt man sich aus rein funktionalen Abwägungen. Brauchen wir das? Beantragt das die Anlagenverfügbarkeit und so weiter? Ja, aber wenn man das natürlich aus Security-Sicht denkt und jemand nutzt das böswillig aus, dann hat das natürlich eine riesen Auswirkung und wenn man die nicht bedenkt, trifft man vielleicht eine Entscheidung, die man sonst anders getroffen hätte. Ja, die vielleicht gar nicht so wichtig, also einem gar nicht so wichtig vorkam und eine Auswirkung auch für die funktionale Ansicht relativ klein ist, aber für die Security relativ groß ist. Und wenn man da einfach einen dicken roten Pin drauf macht und sagt, so, das ist auch eine Security-Entscheidung, berücksichtige das mit, kommt da vielleicht was anderes bei raus. Ja. Und das finde ich immer so schön, weil das so Entscheidungen sind, die jetzt nicht, es gibt immer so den blöden Satz, Security ist immer eine Abwägung zwischen Usability und Security. Und da ist es halt gar nicht so. Ja. Also bei diesen grundlegenden Entscheidungen ist es oft so, Aber wenn man die halt mit richtig trifft, dann sind die gar nicht unbedingt immer Usability einschränkend. Ja, die ganzen, die man hinten drauf flanscht, die sind es immer. Ja, also und dann auch 2-Faktor-Authentifizierung und Passwort und Bildschirmschutz und bloß nicht benutzen, ganz viele Konten. Ja, das ist immer irgendwie Usability einschränkend. Aber diese grundlegenden, diese großen grundlegenden Architekturentscheidungen, die nicht. Und die muss man halt treffen. So, das war auch meine Motivation zu sagen, komm, lass uns doch an die mal rangehen. Die sind irgendwie in allen Frameworks und Checklisten und Methoden oft einfach, kommen die viel zu wenig vor.
Ist da sowas, weil ich hab ein Stahlwerk beraten, die hatten das Problem, dass sie immer extrem lange Ausfallzeiten hatten, weil die Feuchteparameter der Orte, wo die SPS hängen, der war halt immer warm und dampf und die haben das eigentlich gar nicht ausgehalten, dann sind die immer um die Ohren geflogen, weil die falschen Geräte einfach physisch verwendet haben. Ist das auch was man dann da irgendwie mitbedenkt oder ist das so trivial, dass das eigentlich einfach nur dumm war?
Ach, sagen wir mal so, es ist natürlich, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man auch in seiner Security-Domäne bleibt, ja, und sich nicht an den Sachen verzettelt, die Leute auch schon sehr gut können. Also alles, was Safety und Availability und Verfügbarkeit und so weiter ist, da haben die sich in der Regel schon echt gut Gedanken drüber gemacht. Ja, manchmal stolpert man dann doch noch über so Dinge, aber wir denken bei Security ja immer so ein bisschen, das, was wir als Schippe oben drauflegen, ist oft der Gedanke, okay, ihr habt euch über Redundanz und Verfügbarkeit und Availability und funktionelle Sicherheit Gedanken gemacht, aber was ist, wenn jemand das böswillig ausnutzt? Weil darüber hat man sich meistens keine Gedanken gemacht. Und das ist so die Schippe, die man oben drauflegt.
Okay. Jetzt ist so eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, im Grunde geht es ja auch bei Security, das gibt ja nicht den absolut sicheren Zustand. Also jedes System, was läuft, hat ja irgendwie Schwachstellen, hat Lücken und hat Potenziale. Am Ende geht es ja auch immer darum, bewusst Risiken zu erkennen und in Kauf zu nehmen. Und das ist vielleicht ja auch das, was du implizit so ein bisschen gesagt hast. Also wenn ich grundlegend schon ganz viele Risiken minimiere, dann muss ich vielleicht am Ende gar nicht so viel Security drumherum machen als Schleife, weil ich einfach schon einen guten Systemaufbau habe, der gar nicht so anfällig ist, wo mein Schweizer Käse wenig Löcher hat. Ist das Teil dessen, Risikomanagement zu machen und dann Risiken zu dokumentieren, rauszubekommen?
Super wichtiger Aspekt. Also tatsächlich zwei Punkte dazu. Das eine ist einen sehr starken Fokus gelegt auf das ganze Thema Auswirkungsreduktion. Also zu sagen, oft ist es ja so, viele unserer Standard-Security-Maßnahmen wirken eher auf die Einschusswahrscheinlichkeit von so einem Risiko. Also eigentlich alles, was man so hat, Firewalls und Virenschutzprogramme und so weiter, sind alle eher so, dass man sagt, okay, man möchte verhindern, dass so ein Angriff überhaupt eintritt, ein Ereignis überhaupt eintritt. Und auf der Auswirkungsseite gibt es nicht so viel. Klar, Backups zum Beispiel, ne? Wenn was passiert ist, dass dann die Auswirkungen nicht so hoch sind. Und da ist aber gerade in der OT und bei großen Anlagen und Infrastruktur einfach ein ziemlich hohes Potenzial, weil du natürlich dadurch, dass alles eine physische Auswirkung hat, auch sehr gut erstmal sagen kannst, okay, wie kriegen wir denn wirklich mit harten physischen Engineering die Auswirkungen runter? Also wenn tatsächlich jemand an meiner SPS rumspielt, ist das Schlimmste, was passieren kann, einfach nicht ganz so schlimm. Ich weiß, ich habe da eine Last Line of Defense und die hat man oft aus Gründen der funktionalen Sicherheit und Safety, aber da macht es halt Sinn zu sagen, okay, und wenn ich da die Böswilligkeit mitnehme, halten die dann auch noch, klappt das dann auch noch. Und es kann auch manchmal sein, das berücksichtigt die Safety nicht immer, so eine Last Line of Defense. Manchmal ist das auch tatsächlich die effizienteste Maßnahme, sogar aus Kostengründen, wieder einen Menschen mehr mit reinzunehmen. Weil es gibt keinen besseren Angriffsdetektionsmechanismus als einen Operator oder einen Betreiber, der vor seiner Anlage sitzt, der die Anlage in- und auswendig kennt und der sagt, something's fishy. Irgendwas ist hier komisch, das läuft nicht so, wie es sollte. Und das sagt mir am Ende mehr als jedes Angriffsdetection-Tool, das ich da einklemmen kann und versucht, Anomalien rauszufinden, weil der kennt seine Anlage und die Auswirkungen. Der weiß, A, was komisch ist und auch B, wie er das schnell beheben kann. Ne? Und das ist einfach, solche Dinge sind da total wichtig und auf die kommt man dann oft zurück, wenn man sagt, okay, wir legen den Fokus auf wirklich auf Auswirkungen. Und das ist in der für die OT und da das Secure by Design tatsächlich ein total wichtiger Ansatz. Und der zweite Punkt, du hast gerade gesagt, man kann es nicht ganz sicher machen. Es ist immer irgendwie ein Trade-off. Das sicherste System ist, man versteckt es 20 Meter unterm Boden und zieht alle Kabel. Ja, dann ist es sicher, aber auch nicht mehr besonders hilfreich. Das ist auch was tatsächlich herausgefunden habe, auch in der Forschung. Was wir gemacht haben, ist sehr explizit die Gründe zu tracken, warum Security-Entscheidungen getroffen werden. Und das ist total interessant. Man hat gesagt, okay, die können getroffen werden aus risikobasierten Gründen. Ich habe ein Risiko, das ich beheben will. Ich habe ein Ziel, das ich erreichen will. Ich habe einen Standard, den ich erfüllen muss. Und da gibt es für das Ziel, ich habe halt einfach eine funktionale Anforderung. Und tatsächlich war die ganz große Mehrheit der Security-Engineering getroffen wurden, ich habe halt eine funktionale Anforderung. Und das ist dann nicht immer, aber oft eine, die halt der idealen Security entgegensteht. Also ja, alle verfluchen TeamViewer, Fernwartung per TeamViewer ist ganz böse, aber mein einziger Anbieter bietet halt nur das an. So, und jetzt mache ich dann gar keine Fernwartung. Ja, also so Beispiele. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, auch wie so ein kultureller Aspekt, dass die Security eben nicht als der große Verhinderer dasteht und sagt, okay, geht alles gar nicht, darf man nicht machen, sondern man hat gesagt, okay, gutes Security by Design ist nicht erreicht, wenn man alle Schwachstellen eliminiert hat und alles, was man machen kann, gemacht hat, sondern wenn man wenigstens die Entscheidung bewusst getroffen hat, explizit gemacht hat und weiß, warum man sie getroffen hat. Und wenn der Grund ist, ich habe da eine funktionale Begründung, dann ist das eben so. Und dann ist es fein. Ja. Wichtig ist nur, dass man es wirklich explizit hat und auch dokumentiert hat und weiß, ich habe das deswegen so gemacht.
Ich würde natürlich mit meiner Krisenmanagement-Perspektive immer kommen und sagen, naja, im besten Fall, wenn ich das dann weiß, dann überlege ich mir immer, was passiert, wenn mein Team wieder trotzdem ausgenutzt ist, dann bin ich sozusagen unabhängig von jeder Technik auch noch reaktiv unterwegs und kann
Ja,
irgendwas
aber das
tun.
ist ein super Beispiel für das Last Hill of Defense und die Auswirkungsreduktion. Also habe ich Möglichkeiten, wenn alles platt ist, per Hand Anlagen zu betreiben? Ein Riesenthema in der OT. Sagen immer alle, klar, das geht, kein Problem, gehe ich hin und kurbel per Hand. Und wenn man dann fragt, okay, wie oft habt ihr das denn in den letzten 20 Jahren gemacht und seid ihr wirklich, habt ihr eigentlich genug Personal dafür, dann sieht das anders aus. Ne? Das sind dann genau eben diese Fragen, weil es wägt sich einfach ruhiger Risiko ab und schläft sich ruhiger, wenn man weiß, das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht so schlimm. Und deswegen ist das auch wirklich Maßnahmen, die man priorisieren kann, ja.
Ich kenne das, ich habe mal irgendwie so ein Audit gemacht und da ging es um große Rohre und dann haben die gesagt, ja, dann kurbeln wir das runter. Und ich glaube, wie viele Umdrehungen sind das denn? Da sagen wir über 1000 Umdrehungen, die man braucht, um das sozusagen per Hand runterzufahren. Da habe ich gesagt, wie lange brauchen Sie denn, um das zu machen?
Ja,
Und dann haben wir
genau.
gesagt,
Kurbel,
ja,
Kurbel,
okay,
Kurbel.
das schaffen wir halt gar nicht
Ja,
in der
genau.
Zeit, die wir brauchen. Und da habe ich mir noch aufgeschrieben, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, ich meine, die OT, ist so meiner Erfahrung, die lebt ja auch so ein bisschen von sehr spezialisierten Anbietern, vielleicht auch, die das Produkt gar nicht mehr so pflegen oder wo das einmal entwickelt ist, weil und der Use Case ist aber gar nicht so groß, dass ich das jetzt irgendwie jedes Jahr weiterentwickle. Da sagt ja die Security Community immer, ha, habe ich das Altsystem, alles ganz schlimm. Aber ich denke, naja, gut, irgendwie ist das ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, ich habe jetzt was entwickelt und ich muss das erstmal verkaufen, bis ich sozusagen irgendwie natürlich meine Investition amortisiert hat. Also das, wie lebt man damit in so einem Kontext?
Das Problem ist gar nicht mal so sehr, dass das Produkt da ist und nicht mehr weiterentwickelt wird, sondern das Problem ist vor allem, dass die Produkte extrem lang im Betrieb sind. Also die werden schon alle echt lang gepflegt im Vergleich zu dem, was man in der IT kennt. Und die Anbieter sind meistens auch ziemlich groß. Ja. Das passiert nicht so häufig, dass da jetzt ein Anbieter komplett mal eben verschwindet oder das Produkt einstellt. Passiert natürlich auch. Aber die Probleme sind eher, die sind halt auch locker mal 20 Jahre im Einsatz. Und 20 Jahre sind in der IT natürlich Äonen, ja. Also, und damit verbunden, die sind da nicht nur so lange im Einsatz, sondern die Hersteller eben, weil die all diese Determinismus, Echtzeitfähigkeit und so weiter gewährleisten müssen, gibt es da auch echt enge Grenzen, was man ändern darf an diesen Systemen, ohne eben Garantien zu gefährden, auf dem Produkt. Also darfst nicht einfach irgendeinen Virenscanner darauf installieren, weil du dann halt die Garantien los wirst und das macht niemand. Es ist einfach zu teuer und oft ist es dann eben auch so, dass man, wenn man upgraden will auf ein neueres System, dann der Hersteller auch sagt, ja, das geht aber jetzt nur mit einer neuen Produktvariante und das ist dann eben nicht nur mal eben von Windows XP auf Windows 10 upgraden, sondern es ist, okay, Mist, dann brauche ich ein komplett neues Leitsystem, das sind mal eben 20.000 Euro. Und das hat eben dann so eine Entscheidung ganz andere Auswirkungen. Das führt dann durchaus auch dazu, auch du hast schon Konzepte geschrieben, nicht nur eins zum Thema, ich habe halt XP-Systeme. Ja, ihr könnt alle lachen, ITler, aber die gibt es halt. Die sind hier eben, keine Ahnung, Braunkohletagebau zum Beispiel. Hier investiert kein Mensch mehr. Wir werden ganz sicher nicht mal eben ein neues Leitsystem anschaffen. Die müssen jetzt einfach weiterlaufen. Was machen wir jetzt aus Security-Sicht? Und dann ist eben der Job der Security, das zu lösen. Ja, und da gibt's Mittel und Wege, wie man da eben damit umgeht.
Das gefällt mir gut, weil ich immer denke, naja, das ist halt alles nur Beitrag zur Wertschöpfung eines Unternehmens und irgendwie, IT ist halt nicht der Kernzweck eines Unternehmens, sondern das ist irgendwie Hilfsmittel, auch OT ist nur ein Hilfsmittel am Ende, um irgendwas...
Voll, IT ist ein Hilfsmittel und IT-Security ist dann ein doppeltes Hilfsmittel, ja, also ein Hilfsmittel für das Hilfsmittel und überhaupt kein Selbstzweck, ja, auf gar keinen Fall. Und das ist so wichtig und das ist in der OT auch ganz, ja, haben die Leute oft einen sehr engen Bezug zur tatsächlichen Produktion und die Anlage läuft, weil das ist halt ihr täglich Brot, was sie jeden Tag machen. Und einen ganz anderen Bezug zum Thema natürlich auch Ausfälle und oft auch Safety und Menschenleben und so weiter, die da eben beeinträchtigt werden können, weil das ist in der normalen IT halt einfach in der Regel so nicht drin. Und das sind ganz andere Dinge, die dahinter stehen und Gefährdungen, die dahinter stehen. Das ist so.
Vielleicht doch noch eine Sache, die du vorhin so angesprochen hast. Das passt vielleicht auch in das Thema. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man Security macht, dann macht man immer das Gleiche mit den gleichen Mitteln. Also jemand, der als freiberuflicher Berater morgens irgendwie ISB in, was weiß ich, einer Softwareentwicklungsfirma ist und nachmittags im Stadtwerk, der kommt mit den gleichen Lösungen. Ein Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Anomalieerkennung. Und dann denke ich immer so, naja, es gibt ja auch OT-Systeme, die eigentlich nur dafür da sind, anormal zu funktionieren, also Bandmeldeanlagen oder sowas, ne? Also die irgendwie, das anormale Verhalten, das korrekte Verhalten, da stelle ich mir auch schwer vor, sowas überhaupt zu implementieren in so einem Kontext. Also der muss halt nur dann ausschlagen, wenn es mal brennt und hoffentlich tut er das nie. Und dann würde ja die Anomalieerkennung im Zweifelsfall auch irgendwie reagieren. Ne?
Ja, beziehungsweise sagen wir mal, die würde hoffentlich schon vorher merken, es brennt, das ist irgendwie eine Anomalie. Aber irgendwas ist anders. Aber das ist natürlich so, das sind die Safety-Systeme, die wir gerade angesprochen haben, die funktionalen Sicherheiten, die eben genau dann eingreifen, auch automatisiert, ne, und sagen, okay, hier ist jetzt irgendwie was physisch in der Anlage nicht okay. Der Druck ist zu hoch, die Temperatur ist zu hoch und dann gehe ich in den sicheren Zustand. Kann stromlos sein, kann Klappe auf sein, was auch immer als sicherer Zustand definiert ist. Da sind wir aber wirklich dann auch immer im Physischen. Und da ist auch, das wird auch TÜV auditiert und zertifiziert und sonst was. Da muss auch dieses Safety-System immer rückwirkungsfrei sein, immer das letzte Wort haben, ne, dass da auf gar keinen Fall irgendwas mit interagieren und sonst was kann. Insofern, das ist so. Die große Herausforderung für Anomalieerkennung in der OT ist aber, glaube ich, nicht so sehr das, weil das sind ja wirklich Ereignisse. Da fragt sich jetzt keiner mehr, ob das ein Angreifer ist, wenn gerade das Safety-System, außer der Angreifer hat die Anlage angezündet.
Ja, es sei denn, ich mache automatische Reaktionen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen auch, dass man dann sagt, ja, dann schalt irgendwie dieses Netzwerksegment ab, wenn du eine Anomalie erkennst.
Also ja, um Himmels Willen. Ne? Also das also da sind auch natürlich alle, was automatisches Eingreifen in solche Systeme und Safety-Systeme und so weiter. Das ist natürlich hochkritisch, aber das erste Problem ist schon allein, dass diese ganzen Anomalieerkenner und so weiter, die brauchen ja echt viel Kontextwissen, um das zu entscheiden, wo das jetzt gerade ein Problem ist. Und die müssen echt viel Protokolle und so weiter verstehen und parsen können, die es normalerweise in der IT so nicht gibt. Das sind ganz andere, die sind oft proprietär. Ich kenne kein System, das alle kann. Ja, also das ist immer ein Flickenteppich, ist einfach nicht so leicht. Und diesen Anlagenkontext, da bin ich bei dem Thema, wo ich am Anfang war. Ja, es gibt Leitsysteme sind dafür da, um Anlagen zu monitoren. Die haben den Kontext perfekt. Es macht wenig Sinn, das an einem Anomalieerkennungssystem komplett nachzubauen, weil es gibt dieses Wissen schon. Ja, da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass man da viel mehr interagiert und das nutzt. Einfach diese Weisheit, die da schon drin ist. Ja, manchmal kommen die ITler und sagen, weil es kein Problem ist, das Netzwerk monitoren, Anomalien erkennen und so weiter. Und dann, was glaubt ihr eigentlich, was wir mit unseren Anlagen seit 20 Jahren machen? Ja, also es gibt Leittechnik nur zu monitoren und Anomalie erkennen, ja, und zwar auf physischer Ebene, und das ist halt die zählt. Und klar, kann eine Anomalieerkennung auf höheren Ebenen, ja, also wenn ich mich im Netzwerk befinde, gucken, kommt da ein Angreifer rein, ist da unübliches Verhalten, spioniert da eine Accounts aus, alles fein. Nur ganz unten, wirklich auf der Feldebene, ne, also da, wo die Sensoren, Aktoren sind, die Steuerung sind, wo es dampft und stinkt, da kenne ich kein Anomalieerkennungssystem, was irgendwie nennenswert was leisten könnte. Ist auch nicht deren Job.
Ja. Okay, aber da sind wir wieder beim Risiken erkennen, bewusst Entscheidung treffen, ob sich das dann überhaupt noch lohnt, sozusagen in einem vielleicht sehr investiven Geschäft, wo vielleicht die Marge gerade gering ist, sowas einzuführen oder nicht, sollte man dann vielleicht nicht den ITler fragen, sondern soll ja auch mal den Kaufmann, ob das jetzt irgendwie tragbar ist.
Ja, und auch Richtung, wir haben das gelernt aus CrowdStrike, ja? Also jedes System, auch jedes Security-System, was ich irgendwo drauf flansche, bringt auch selber Risiken mit sich. Und das ist was, wofür auch oft die Automatisierer doch ziemlich empfänglich sind und ziemlich eine gesunde Einschätzung haben, weil die sagen, ganz ehrlich, diese SPS hier, die steht in meinem Schaltschrank, die läuft seit 20 Jahren. Ja, die ist nicht fancy, ja, die ist nicht schick, die läuft aber. Never touch a running system, haben die Automatisierer, glaube ich, erfunden. Also es läuft halt und alles, was da drauf landet, erhöht erstmal die Komplexität und macht zusätzliche Fehlerquellen und ich durchblicke das nicht mehr genau und so weiter. Ja, das ist dann bei so einem CrowdStrike-System, muss man sich gut überlegen, wo man das in, die haben da glaube ich auch drin stehen, habt ihr in den Geschäftsbedingungen, ne? In hochverfügbaren Systemen darf man uns gar nicht anbringen. Ja, wer liest schon die ganzen Geschäftsbedingungen? Aber ja, das ist durchaus eine Überlegung wert. Und dann immer, da sind wir beim Thema Security by Design, die grundlegende Maßnahmen, also bevor man irgend so ein fancy System macht, die grundlegenden Dinge, Architekturentscheidungen richtig treffen, auch überlegen, welche Funktionen brauche ich eigentlich und welche brauche ich nicht. Ja, also die Härtung ganz am Anfang, wo es noch nicht mal um Härtung geht, zum ersten Mal entscheiden, kaufe ich das Ding oder kaufe ich es nicht. Grundlegende Konfigurationen, die erstmal nicht nach Security riechen, aber irgendwie doch Security sind, ja, sich die anzuschauen. Das ist echt Arbeit, aber das ist echt am Ende weniger Kosten als dicke Systeme, die einem noch mehr Arbeit machen, drauf zu flanschen. Hm.
Ja, es ist interessant, dass sozusagen so eine Security-Diskussion dann auch darin mündet, dass man sagt, naja, vielleicht auch manchmal weniger, wo Security draufsteht. So, ne? Das,
ja, vielleicht einfach manchmal weniger Systeme drauf und dafür die ich habe, gut im Griff haben. Ja. Und das ist nicht einfach. Ja? Das ist nicht unbedingt der einfache Weg, aber es ist oft der kostengünstige und oft der nachhaltige und oft der mir eben das System kontrollierbarer macht. Und das ist in der OT, muss man fairerweise sagen, natürlich auch oft einfacher, weil die Umgebungen sich nicht so schnell verändern und auch nicht so aus IT-Sicht nicht so komplex sind. Ne? Ich habe da nicht ständig, da kommt nicht täglich ein neuer Server dazu und ich muss nicht ständig neue Nutzer-Accounts anlegen und disablen und ich kann auch nicht ständig irgendwelche neuen Patches einspielen. Ne? Das geht eben auch nicht, weil auch dazu muss ich auf den nächsten Anlagenstillstand warten und wenn ich das alles, diese grundlegenden Annahmen in der IT, mit denen wir allen leben, die hinterfragt ja gar keiner mehr, dass wir unsere ganzen Applikationen uns quasi täglich sagen, ich habe schon wieder ein neues Update und könntest du mal bitte ganz schnell und bitte nochmal neu starten und das hinterfragen wir alles gar nicht mehr. Das ganze Brimborium müssen wir veranstalten, um unsere IT zu betreiben, schon als Enduser. Dass das in der OT, das funktioniert da halt einfach so nicht. Geht nicht, da muss man sich andere Dinge überlegen. Und Virenschutzprogramme brauchen auch Signatur, muss man auch ständig updaten. Ja, also alles, was ständig mit Internetverbindungen und Update und Interaktion vor allem auch einhergeht und Veränderungen, ja, ganz ehrlich, also auch für die normale IT, manchmal würde ich mir auch wünschen, wir hätten andere Wege, als dass mein Computer mich ständig nervt, der will schon wieder Updates installieren. Aber es ist halt so normal geworden, wir leben alle damit.
Ja gut, also ich habe einen Mac, da ist es nicht ganz so schlimm, aber das am Ende ja dann auch immer nicht so wahlfrei, was mir gerade noch einfiel. Man hat natürlich auch in der OT selten den Bedarf, dass man irgendwie schnell skalieren muss, schnell irgendwas. Das ist ja immer ein riesen Engineering-Prozess, das hast du ja eingangs gesagt. Ne? Deshalb kann man da vielleicht auch ganz anders rangehen, weil man eben nicht mal eben 20 Mitarbeiter einstellen muss, die einen Laptop und eine Software brauchen, sondern das ist halt nicht so. Die ist anders dimensioniert und die kann genau das.
Genau, die kann genau das und das macht sie gut und das ist auch der Wert und da muss man halt aufpassen, wie viel man dann auch zusätzlich einbringt an Komplexität. Und trotzdem ist es natürlich so, auch die OT, die Reise geht in Richtung IoT, in Richtung normale IT-Technologien, in Richtung Cloud. Das ist alles nicht wegzudiskutieren. Ne? Also auch das wird kommen. Die Reise geht in Richtung Virtualisierung von Leitsystemen und sogar auch von Steuerungen. Und dann reden wir da plötzlich über stinknormale IT, die das alles auch irgendwie gewährleisten muss. Und dann wird die Unterscheidung nicht mehr ganz so schwarz und weiß. Ja? Also die Reise geht dahin, auch für die OT, ganz klar, weil die Effizienzgewinne und die Betreibbarkeit und so weiter, da gibt es natürlich Vorteile, ganz klar.
Ja, ja, jetzt ich würde sozusagen jetzt schon zum Abschluss kommen. Ich fand es total spannend. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal verabreden zu einem anderen Thema. Die Frage, die ich immer stelle, ist, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt hier jemanden, der das hört, der hat, weiß ich nicht, Fleischverarbeitungsbetrieb, 150 Mitarbeiter, steht vor einer Anlageninvestitionsentscheidung. Was sind denn so die drei Tipps, die du einem Entscheider mitgeben würdest? Vielleicht noch nicht ganz so konkret, können ein bisschen abstrakter sein, aber was ist so das für dich der Kern, die drei wichtigsten Themen?
Steht vor einer Investitionsentscheidung bezüglich was?
Ja, also ich will meine Anlage automatisieren, mehr digitalisieren, größere Anlage einbauen, was auch immer. Also ich komme mit einem mit einem anderen Projekt, wo irgendwie auch IT/OT berücksichtigt werden muss. Und da bist du ja eigentlich die Expertin, auf die man hören kann, weil du dich ja mit dem Thema Entscheidungsfindung in dem Bereich beschäftigt hast.
Da könnte ich jetzt wahrscheinlich die Doktorarbeit drüber schreiben. Aber versuche mal aus der Hüfte zu schießen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist von, sage ich jetzt natürlich, ist gerade mein Thema gewesen, aber wenn man diese Entscheidung trifft, man will da was Großes verändern, das ist einfach die Chance, dass man vorher nichts mit Security gemacht hat. Es ist die Chance anzufangen, weil es ist nie wieder so einfach, wie wenn man vom leisen Blatt Papier startet. Also da die Angst verlieren von Anfang an einsteigen, ist einfach viel, viel günstiger, als wenn man es versucht hinterher zu machen, wenn die Entscheidungen schon getroffen sind. In die Security, wenn man es dann macht und sagt, man möchte es machen, die Automatisierer, die richtig Ahnung haben von den Systemen, mit einbeziehen. Also es ist bloß nicht einfach die IT-Abteilung machen lassen und sagen, es ist Security, das macht ja ihr. Macht es bitte mal, da kommt nichts Gutes bei raus, wenn man nicht mit den Leuten redet, die die Anlagenexperten sind. Ganz klar. Muss ich drei haben? Ich
glaube, nee, es kann doch nicht. Also, wenn das die zwei wichtigsten sind.
Aber der Rest wäre echt abgeschlagen. Also, früh rein, am Anfang ist es immer günstiger, mit den Leuten reden, die Leute mit einbeziehen, die wirklich Systemahnung haben, weil die sind in der Regel unterrepräsentiert in der Security, in die Security-Entscheidung. Das sind ganz oft sind sie es auch, weil ich nehme da durchaus die Automatisierer nicht komplett in Schutz, auch weil die oft sagen, kann ich nicht, will ich nicht, wie geht es? Ja, dann kümmert sich halt die IT. Und die IT-Security hängt oft unter der IT oder irgendwie in der IT. Ob das eine gute Idee ist, sei dahingestellt, aber so ist es halt. Und die Leute, die eigentlich mit den Anlagen zu tun haben und da die bei den Entscheidungen auch echt helfen können, unterstützen können, die finden da gar kein Gehör. Also Wege zu finden, es gibt da Wege, ist auch teilweise Teil meiner Doktorarbeit teilweise. Wie kriegt man die gut einbezogen? Also wie kriegt man dieses total wertvolle Wissen dieser Menschen auch in die Cybersecurity-Entscheidung mit rein. Also sagen wir mal so ein Engineering-Informed Cybersecurity. Also wie kriege ich die Ingenieure jetzt in Richtung, nicht Software-Engineers, sondern die Automation-Engineers, wie kriege ich dieses Wissen mit in die Security-Entscheidung rein? Genau, ganz wichtig.
Ja, super. Ja, vielen Dank. Ich fand's total spannend.
Oh, ich hab den dritten Punkt. Moment, ja, dritten Punkt. Sorry. Der dritte Punkt natürlich, das, was wir ganz besprochen haben, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Hinweis, auf Auswirkungsreduktion pochen. Also am Anfang definieren, was sind eigentlich die Events, die ich auf jeden Fall vermeiden möchte und zu versuchen, dass man da die Auswirkungen runterkriegt, bevor man irgendwas anderes macht. Und da auch das auch wirklich als Filter sehen, um seine ganzen Security-Bemühungen zu priorisieren. Also was ist das, warum mache ich das eigentlich? Was ist das, was ich auf jeden Fall verhindern möchte? Und darauf gucken, dass alle Bemühungen darauf einzahlen. Und alles andere hat Prior B. Ja.
Cool. Ich fand es total spannend. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das total nerdig wird. aber ist es ja überhaupt nicht. Ich fand es total handhabbar. Vielen Dank. Und vielleicht können wir uns noch mal, weiß ich nicht, wenn mal ein OT-Vorfall ist, können wir den mal gemeinsam auswerten oder so.
Ganz bestimmt, freut mich. Freue mich zu hören. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, dass es nicht nötig ist.
Es sollte eins werden.
Danke jedenfalls, hat echt Spaß gemacht.
Soweit mein Interview mit Sarah Flux. Ja, was sind jetzt die wesentlichen Aspekte, die man aus meiner Sicht aus dem Interview mitnehmen kann? Zuerst, umso eher man anfängt, das Thema Security in Planungsentscheidungen einzubeziehen, umso einfacher und kostengünstiger ist es, Sicherheitsmaßnahmen konsistent zu planen. Das, was so als Buzzword, als Security by Design durch den Äther fliegt, das hat Sarah, glaube ich, ganz gut dargestellt, was das eigentlich heißt, nämlich von Anfang an in Engineering-Prozessen für Anlagen diese Themen mitzudenken und nicht erst später, wenn die IT dann dazukommt, nach 2 Jahren Planungshorizont, zu glauben, dass man die Probleme dann noch lösen kann. Zweitens, IT-Security und OT-Security sind schon unterschiedlich, weil die Anforderungen an die Systeme ganz andere sind. Sarah hat es dargestellt, OT muss echtzeitfähig sein und deterministisch. Und IT-Systeme müssen flexibel sein, werden kontinuierlich aktualisiert. Ich habe so das Bild von einer klassischen SAP Anwendungen im Unternehmen im Kopf, wo es regelmäßig neue Anforderungen gibt an Prozesse, die dort reinmodelliert werden müssen, um den Betrieb effizient zu steuern, wohingegen man eben bei OT-Systemen eine Anlage plant und im besten Fall Jahre oder Jahrzehnte genauso betreibt, wie man sie geplant hat. Das heißt, die Anforderungen sind andere und die Betriebskonzepte sind dann auch andere. Sarah hat dann dargestellt, wie ihr modellbasierter Entscheidungsansatz funktioniert. Ich würde da einfach auch auf ihre Dissertation verweisen. Den Link packe ich in die Shownotes. Das kann man sich dann nochmal anschauen. Aber es ist eben offensichtlich hilfreich, mit Visualisierungen und Modellen zu arbeiten, um die Sicherheitsentscheidungen explizit zu dokumentieren, sichtbar zu machen und über den Planungs Prozess hinweg konsistent darzustellen. Was ich ganz spannend fand, ist, dass es in der OT-Security ganz oft darum geht, die Auswirkungen zu reduzieren und nicht so sehr die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und deshalb braucht man eben auch andere Ansätze, als man das vielleicht in den klassischen IT-Sicherheitsdisziplinen braucht. Und zu guter Letzt, und das ist was ich so ähnlich wie das Thema, man muss sich vorbereiten, durch meinen Podcast zieht. Es ist eben wichtig, dass man die verschiedenen Perspektiven verschiedener Experten abholt, zusammenbringt und schaut, was davon ist eigentlich Sicherheit und eben interdisziplinäre Ansätze verfolgt. Sicherheit ist nichts, was der Informationssicherheitsbeauftragte, der CISO, der IT-Sicherheitsbeauftragte oder wer auch immer macht, sondern das ist etwas, was Teil von ganz vielen Entscheidungen ist und die Experten können hier als Unterstützer dienen, die können Methodenwissen einbringen, aber am Ende treffen auch schon ganz viele Menschen in ihrem Arbeitsalltag Sicherheitsentscheidungen, ohne das explizit zu wissen. Ich glaube, das kann man sich immer wieder vor Augen führen und dann schauen, dass man das in der Moderation auch hervorhebt und schaut, was davon kann man explizit machen. Ja, soweit mein Gespräch mit Sarah Flux und das war's für den Podcast heute. Ich fand es spannend. Wenn Sie es auch spannend fanden, dann freue ich mich über Feedback und Nachrichten auf LinkedIn. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan, oder über meine Mailadresse redaktion@krisenhex.de. Redaktion@krisenhex.de. Krisenhex. Ein Wort, Krisenhacks. Und ich freue mich dort über Anregungen, Feedback, Themenvorschläge und vieles mehr. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin auf Wiederhören.